Psalm 40, 6 bis 11, Kapitel 10 bis 11. Drittens. Die Rechtsmacht des Buches und seine Verwahrung. Die zwei Zeugen, Mose und Christus. Zweite vergangene Zeit und ihre Sühne. Das dritte Gesicht des zweiten Offenbarungsteiles enthält abermals vier Zeitbilder, deren zwei erste die Rechtsmacht des Buches und seine Verwahrung betreffen. Johannes wird zum außerordentlichen Verkünder. Via der Psalm ist Gottes Gerechtigkeit, Wahrheit, Güte und Treue vor der großen Gemeinde nicht verhehlt. Noch einmal sei gesagt, dass die vier Hauptteile der Offenbarung reihenmäßig eine Geschlossenheit bilden, was auch die Teilgesichte und einzelne Zeitbilder betrifft. Jedes Bild hat seinen gesetzten Beginn und im Rahmen des Zeitgeschehens auch sein Ende. Die Folgen jedoch, die sich aus ihren Geschehnissen ergeben, wirken sich in den nachkommenden Zeitbildern ihres Teilgesichtes weiter aus. Vor allem bei jenen des Rechts hat der Zeitanfang eine gewisse Vorschattung, weil, soweit es um die johannische Offenbarung geht, der Ursprung der himmlischen und der irdischen Ereignisse im Abfall liegen. Es bleibt eine Ausstrahlung der Zeitbilder trotz Begrenzung bestehen, wonach sich die Plagen fortgesetzt verstärken, bis die heilige Rechtshand allem im großen Finale sein erlösendes Ende gibt. Aus dem vorausgegangenen Teilgesicht war zu ersehen, dass das Volk der Völker wie auch die Welt sich des Urrechts und des Gnadenrechts begab. Kein freier Weg war zu finden, der das Unrecht noch vor der irdischen Erfüllung des Uropfers hätte ausgleichen können. Das dritte Teilgesicht beginnt mit Jesu Geburt und einer kurzen Vorzeit, um nicht mit der Geburt ein verstärktes Gericht einleiten zu müssen. Noch wissen nur die vier großen Engelgruppen, was die Geburt des Heiligen im tiefsten auslösen wird, weil der Bogen des Bundes und der Gnade des Weißen Reiters von vornherein auch über alle Rechtsausübung aufgerichtet worden war. Wer den Geist allein in sich regieren lässt, kann es zum Teil erkennen. Um den gerechten, sühnenden, erlösenden, den ewigen Ausgleich zu schaffen, wurde der Geburt viel vorausgestellt. Die Allmächtigkeit Urs ist so unendlich erhaben, dass sie die Geburt ihrer Liebe als das vollbrachte Opfer anzusehen berechtigt war. Es aber nicht nur zu tun, ja, die letzte Freiheitsüberschreitung zu gewähren, deshalb ging als Bestandteil der Geburt der Urliebe ein umfassender Gnadenstrahl voraus. Um diesen handelt es sich bei den zwei Bildern. Die Rechtsmacht des Buches und seine Verwahrung. Ich sah einen andern starken Engel vom Himmel herabkommen, der war mit einer Wolke bekleidet und ein Regenbogen auf seinem Haupt und sein Antlitz wie die Sonne, seine Füße wie Feuersäulen und er hatte in seiner Hand ein Büchlein aufgetan. Und er setzte seinen rechten Fuß auf das Meer und den linken auf die Erde. Und er schrie mit großer Stimme, wie ein Löwe brüllt. Und da er schrie, redeten sieben Donner ihre Stimmen. Der Engel ist eine Verhüllung, denn stark gleich höchste Reichsmacht, die noch anderes bringt als die bisherige Rechtskraft. Daher ein anderer Engel. Das bezieht sich nicht auf einen, der den vorherigen ablöst, sondern bekundet etwas ganz anderes. Vom Himmel gleich Reich des Wahrhaftigen, herabkommen gleich gnädig herabgeneigt, mit einer Wolke bekleidet gleich Glanz und Mission verhüllt, was noch besagt, dass unter dem Wolkengewand ein anderer Geist tätig ist. Haupt gleich Oberhoheit, darauf ein Regenbogen gleich Bogen des Bundes und der Gnade, über alles gesetzt, in Klammer 1. Mose 9, 13 bis 15. Das Antlitz wie die Sonne, gleich sein Ansehen pures Licht, seine Füße gleich Recht und Gericht, in Verbindung mit dem wie Feuersäulen gleich Heiligkeit und Gerechtigkeit, in seiner Hand gleich Zuständigkeit, Tätigkeit, Büchlein gleich Teil des großen Buches, aufgetan gleich, dessen Inhalt tritt in Kraft, der rechte Fuß gleich Gericht, mehr das gefallene Leben, der linke Fuß gleich Recht der Erbarmung zur Erlösung, Erde gleich Tatsache, große Stimme gleich als baldige Ausübung der Herrschaft, Ankündigung, weshalb auch wie ein Löwe gleich Herrscher. Die sieben Donner beziehen sich auf zweierlei. Zuerst gelten sie dem Kommen des verhüllten Engels. Als Stimmen sind sie die sieben Geister Gottes. Mit den Donnern sind sieben erschreckende Anzeichen verbunden. Insgesamt sind sie der Rechtsspruch der Vergeltung im heilig erlösenden wie im Strafe erlösenden Sinn. Da die sieben Donner ihre Stimmen geredet hatten, wollte ich sie aufschreiben. Da hörte ich eine Stimme vom Himmel sagen zu mir, versiegle, was die sieben Donner geredet haben, schreibe es nicht. Das Bild ist also weiterhin zu verfolgen. Es ist außerdem die einzige Versiegelung, alles andere steht offen. Denn der Anschluss lautet, versiegele nicht die Worte der Weissagung in diesem Buch. In Klammer 22, 10. Der Engel ist der Liebessohn, der sein Imperium, seine Majestätshöhe verlässt, um durch seinen Herabstieg die Tiefe empor zu erlösen, zum ursprünglich gewordenen Sein. Darum hat er sich mit einer Wolke bekleidet, gleich zugedeckt, nur als Engel, gleich Sohn, in Klammer Kind, erkenntlich. Denn würde sich die Versiegelung der sieben Donner nur auf die folgenden Vergeltungen des zur Hand genommenen Rechtsbuches beziehen, da hätte es keines Wolkenkleides bedurft. Es stünde auch im Widerspruch zur ganzen Offenbarungsart. Diese einzige Versiegelung umschließt allein das Zeitgeschehen, die Geburt Jesu. Nur der Heilige hat auf seinem Haupte den Bund und Gnadenbogen. Einer unerhörten Segnung wegen erscheint er hier als Engel gleich Kind. Auch hat er den Bogen über sich erhoben, hat sich als Jesu demselben unterstellt gleich. Seine Herrschaft während seiner Erdenzeit unter das versöhnende Opfer gebeugt. Rechts Beweis, Antlitz wie die Sonne, Füße wie Feuersäulen, so sah der Seher den Allheiligen zuerst. Er zeigt sich als Kind, damit kein Kind ewiges Gericht erleide, aber als starkes Kind gleich erlösendes Vaterprinzip. Der ewig Heilige, ewig Einzige und Wahrhaftige hat sich als Jesus Immanuel stark verhüllt, gleich die Gottheit zugedeckt, wurde ein Kind der Erde. Auch später haben nur wenige Nachfolger sein wahres Wesen erkennen können. In Klammer Johannes 14, 9, Matthäus 16, 20. Die letztwillige Erkenntnis über, wer war Jesu? Nur Sohn oder Urgott selbst? Konnte und kann nur die Letztzeit künden, darum diese einzige Versiegelung im letzten Bibelbuch über den einen Gott. Wer kann ferner außer Ur das Buch aufgetan in der Hand haben? Er, selbst das große, heilige Buch. Zur Erde trug er einen Teil seiner Urperson, das Büchlein, vom Buche der Urewigkeit in Raum und Zeit. Wie wahr dies Büchlein ist, wird sich zeigen, wenn Johannes mit ihm in recht eigenartige Berührung kommt. Der Löwe und seine große Stimme sind gedeutet, aber mehr ist zu sagen, warum die sieben Donnerstimmen zu versiegeln sind. Wenn der Herr verhüllt zur Erde kam, wird nach so kurzer Zeit, wie diese Offenbarung der Sohnerscheinung nachgesetzt ist, nicht schon die Letztenthüllung vorgenommen, wie Johannes Kraft seines Geistes und seiner hervorragenden Liebe zum Herrn es schauen darf. Er muss sogar seine eigene hohe Erkenntnis versiegeln. Die sieben Donner lehren ihn das Geheimnis der Geburt, des Lebens und der Niederfahrt zur Hölle, die er schon sah. Die Wahrheit über Ur war zu versiegeln, weil die Materiezeit noch unreif war. Gerade aus der Gerichtssühne war es das auf ganz unbekanntem Heilsweg hergeleitete letztwillige Erlösungswunder. Eines der bedeutendsten Zeitbilder des Offenbarungsbuches. Und der Engel, den ich sah, stehen auf dem Meer und auf der Erde, hob seine Hand auf gen Himmel und schwur bei dem Lebendigen von Ewigkeit zu Ewigkeit, der den Himmel geschaffen hat und was darin ist, dass hinfort keine Zeit mehr sein soll. Wie herrlich offenbart der Heilige sich selbst. Er kann seine Füße auf die Erde gleich Erdreich setzen und er hebt seine Hand auf zum Himmel gleich Heiligtum. Als Gott Abraham verhieß, da er bei keinem Größeren zu schwören hatte, schwur er bei sich selbst, in Klammer Hebräer 6, 13. Was hat er geschworen? Den ewigen Bund des Heils, der erbarmenden Gnade. Jesu Gebete waren die Hand des Heiligen, die er gen Himmel gleich zu sich reckte. Sein Schwur nicht abzulassen, bis dass der Opferbund besiegelt war, in Klammer Johannes Kapitel 17 und 19, 30. Das hohe priesterliche Gebet, sein hocherhabenes Siegelwort, es ist vollbracht, sind die Raumzeitzeugnisse seines ewig heiligen Schwures. Bei dem Lebendigen gleich bei sich selber, für das von ihm gezeugte Leben, legt er den Heilsschwur ab, wie er bezeugt. Solange die Erde steht, solle nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Klammer 1. Mose 8, 22. Auch hier aus seiner Vierwesenheit das Vierfache seiner Bundesverheißung. Allein Ur, der Zeitlose, sagt, dass hinfort keine Zeit mehr sein soll, gleich die letzte halbe Zeit ist angebrochen, in der der Allheilige sowohl die Rechtsausübung wie seinen heiligen Eid zur Erfüllung bringt. Beim Himmel und was darin ist, gleich seine Wahrheit und ihr ewiger Bestand. Bei der Erde und was darin ist, gleich die Tatsache an jedweder Schaffung und ihre Offenbarung. Bei dem Meer und was darin ist, gleich sein Wort, der unbedingte Rechtserfolg, auch noch, dass er das Wort selber ist, in Klammer Johannes 1, 1. Das ist der Schwur, den kein anderer als der Meister der Urewigkeit leisten kann. Auch zeigt es sich noch so. Es war hinfort keine Zeit mehr, das schon beim Schöpfungsfall auf den heiligen Herd gelegte Uropfer hinauszuschieben. Und dazu das Soll und Haben des Falles und die bestandene Schöpfungsfreiheitsprobe der Getreuen weisen nunmehr gleiche Zahlen auf, Höchstzahlen, die dem Tag der Liebe zugestanden wurden. Da aber die Zeit erfüllet ward, in Klammer, Galater 4, 4, für jeden Einzelnen und die ganze Welt. Die Gnadenfrist der Geduld ist vorbei. Es setzt die Gnadenfrist des Gerichtes ein. Im engeren Sinne der Bildfolge bezieht es sich auf den letzten kümmerlichen Rest aus dem Hause Abrahams. Sondern in den Tagen der Stimme des siebenten Engels, wenn er posaunen wird, soll vollendet werden das Geheimnis Gottes, wie er hat verkündet seinen Knechten, den Propheten. Zur gegebenen Zeit erfährt das Geheimnis seine Aufschlüsselung, nur kurz angedeutet, dass dieses zur Zeit der siebenten Posaune geschieht, in Klammer Lutherzeit. In heiligster Folge aber am siebenten Schöpfungstag. Bildmäßig offenbart sich nun bei allen, die das Reich und seine Segnung erkennen und anerkennen, das Haus Israel, dem der Bund übertragen ist, in den Tagen gleich sichtbar werden, in Klammer, Tag bedeutet sichtbar oder Tat, Stimme des siebenten Engels, gleich Ausübung der letzten Vollmacht, jene der Barmherzigkeit. Wie groß diese sein wird, zeigt sich am Ende beider Rechtsausübungen. Wie er es verkündet seinen Knechten, gleich alle Treuen, Propheten gleich Lichtlehrern, Jesaja weiß viel vom Geheimnis und dem zeitgerechten Wahrwerden, vom Schöpfungsziel der großen Erlösung durch Trübsal als Rechtsausgleich für das gebrachte Uropfer, soweit zu seiner Zeit davon geredet werden konnte. In Klammer Jesaja 9, 4 bis 6. Das erste Bild des Teilgesichtes ist vollendet. Doch seine Folgen laufen neben den nachkommenden Bildern einher, ergänzen oder erweitern, erleichtern oder beschweren sie, je nachdem die Rechtsausübung des einen oder anderen bedarf. Und ich hörte eine Stimme vom Himmel abermals mit mir reden und sagen, gehe hin, nimm das offene Büchlein von der Hand des Engels, der auf dem Meer und auf der Erde steht. Es ist die Stimme, die das Versiegeln anbefohlen hatte. Johannes kann das Büchlein in Empfang nehmen, denn was vom Buch und dem Büchlein aus dem Buch offenbart wird, trägt er in sich und verkündet es. Kein Wunder, dass er dem Befehle sofort nachkommt, ist er doch mit seinem Geist und seinem Herzen ganz am Tag des Herrn und seiner Offenbarung. In Klammer 1, 10. Gib mir das Büchlein. Viel Schweres kommt dabei heraus, sogar für ihn persönlich. Wohl mag seine Liebe bitten, Herr, schlag das Büchlein zu, gib es mir nicht, sonst erfüllen sich die Schrecknisse. Er hat jedoch die Weisheit, die nicht in den Ablauf des Gegebenen eingreifen will. Erschütternd, einfach befolgt er das Gebot, weil er nicht bloß das, was das Büchlein bringt, sondern was und wen es darstellt, nämlich das Leben des Heilandes sieht. Die Geduld, die Uhr der Menschheit auf Heilshänden entgegentrug, ist die Gnadenschrift des Büchleins. Nun steht an ihrer Stelle die Gnadenfrist des Gerichts. Ob daraus außergewöhnliche Gnadensegnung aufbrechen wird, sei dem Ende der Offenbarung vorbehalten. Er sprach, nimm hin und verschling es, und es wird dich im Bauche grimmen. Aber in deinem Munde wird süß sein wie Honig. Verschlingen gleich Anteil daran haben. Johannes hat die gesamte Schau zumindest geistmäßig erkannt und ist in manche Weisheit tief hinabgestiegen. Allein beinahe nur verändert darf er das Versiegelte der sieben Donnerstimmen wiedergeben. Das ist mit dem in Gnaden verhüllten Kommen Gottes zur Erde verwurzelt. Des Gerichtes Gnadenfrist krimmt ihm im Bauch. Die Gnadenschrift vom Büchlein ist der süße Honig. Er möchte gern durch seine Rede die herrliche Süßigkeit des lebendigen Wortes aus dem Büchlein, das ist Jesu, voll verkünden. Doch der Widerstreit gegen das Reich und seine Heilswahrheiten dämmt am wenigsten die Rechtsausübung ein, und das grimmt gleich erzürnt ihn, es tut ihm weh. Ferne ist ihm mit dem Verschlingen alles Kommende eindeutig klar aufgetan. Nun möchte er so gerne liebend helfen. Er möchte jedem Einzelnen, den letzten, der Verlorenen des Hauses Israel und allen Völkern zurufen: Kehre um, kehrt alle um, ihr armen Menschen und Völker, bevor das Grauenhafte von euch heraufbeschworen euch selber überfluten muss. Wenngleich nur Somnambul gibt das Verschlingen kund. Es wird der Erde einverleibt, das Unabwendbare, der Rechtsausgleich zwischen Fall und Opfer muss geschehen. Also nimmt Johannes für die Erde das Büchlein der Geduld und des Gerichts, der Abrechnung und des Heils in sich auf. Alsbald spürt er, wie wahr der Engel sprach: Wenn die Menschen ihre Bosheit ausüben, ist's ihnen süß, in Klammer wie im Mund. Kommen aber dann die Folgen, so grimmt es sie, in Klammer wie im Bauch. Du musst abermals weissagen von Völkern und Heiden und Sprachen und vielen Königen. Dass der Seher mehr weissagen soll, besagt das Verschlingen des Büchleins, womit er sein zur Verfügung stellen untermauert. Die vier Kategorien, von denen die Rede ist, teilen sich in zwei große Grundrichtungen auf, und zwar in die des Lichtes und jene der Finsternis. Völker gleich Lichtkinder, Reichsangehörige, Heiden gleich gläubig gewordene, Sprachen gleich Bekenner, Könige gleich Lichtführer. Letztere leiten vom Reiche aus die Getreuen, Zaghaften, Wankenden und Verfolgten. Als Menschen aber sind sie jene, in denen der Geist Gottes mächtig wirkt. In Klammer Römer 8, 14. Der Zeit entsprechend war es schwer, aus der Geburt des Herrn den großen geistigen Umbruch durchzuführen. Du sollst von ihnen weissagen, gilt dem, die Finsternis hat's nicht begriffen, in Klammer Johannes 1, 5, nämlich Völker gleich Mitläufer, Wetterwendische heute, Hosianna morgen, Kreuzige, wenn das nur genügend äußeren Vorteil bringt, Heiden gleich Ungläubige, die keine Barmherzigkeit kennen, auch zerstörende Elemente darstellen, Sprachen gleich Beeinflusste, die sich hin und her zerren, zumal zu Verrätereien gebrauchen lassen. Die Könige sind wieder die Herrscher und Einflussreichen, die Gewaltigen und Großen der Welt. Die Weissagung gilt beiden grundverschiedenen Vertretern menschlichen Lebens. Für die Lichtbeteiligten ein Zeugnis, das sich nicht immer auf Erden vollstrecken lässt, doch bleibt in Kraft. Sie sind selber Zeugen, und das Reich zeugt und bürgt für sie, weshalb sie auch dessen rechtmäßige Bürger, daraus die Mitbürgen sind. Bei den anderen heißt es, gegen ihre Schmach auftun. Johannes hat weniger miterlebt, jedoch den Untergang Judas als Rechtsspiegel für alle abtrünnigen Völker gesehen. Er verkündet daher getreu die aufgeschlagene Reichskunde, denn mit der Geburt des Allheiligen kam das Buch gleich Wort zur Erde, als Tatsache gleich Fleisch, Mensch. Das Wort, das bei Gott war, und Gott war das Wort. Dieses steht im Buch, folglich ist das Buch das Wahrheitswort. In Jesu, dem Erlöser, erhielt es seine vollgültige Verwahrung, versinnbildlicht durch das Verschlingen des Büchleins, aber ewig verwahrt durch die Vollendung dessen, was der ewig heilige Ur als Menschensohn gezeigt, gelehrt, getan und vollbracht hat.